Seitenblick, ein Podcast für mehr inklusive Perspektiven.
Inklusion, kurz ins Blickfeld nehmen, dann aber schnell wieder wegschauen. Sonst wird es kompliziert und meistens auch nervig und anstrengend. Man kann es ja gar nicht allen gleichzeitig recht machen. Es ist teuer, es kostet zu viele Ressourcen, Zeit und Energie. Ja, das stimmt, es ist nervig, es kostet Energie und es ist kompliziert. Aber genau dort wollen wir hinschauen. Weil wem seine Energie kostet es denn wirklich? Für wer ist was kompliziert? Wir wollen den Spiess umdrehen und schauen mal, wer eigentlich wer bei was behindert. Und was eine inklusive Gesellschaft wirklich bedeuten würde.
Und somit herzlich willkommen zu der zweiten Folge «Seitenblick». Ein Podcast zu Inklusion, ein Thema, das uns alle betrifft. Und heute mit dem Fokus Inklusion und Bildung. Was heisst Schule für alle? Wie geht das, wenn die Leistung unserer Gesellschaft immer noch gefühlt das oberste Ziel ist? Wie kann man Barrierefreiheit bei Lehrmitteln umsetzen? Was bedeutet die Einteilung in Sek, Kanti, Real oder eben Sonderschule für Kinder? Und was macht das mit ihnen? Wie können wir uns auf das Potenzial von jedem und jeder Einzelnen fokussieren? Und wie sieht es in der Praxis denn wirklich aus? Viele Fragen. Diesen und anderen Fragen wollen wir heute nachgehen. Wir, das sind der
Jan, Aktivist und Podcaster und auch verantwortlicher Inklusion fürs Kleintheater Luzern. Und vis-à-vis von mir sitzt
Valeria Stocker. Ich bin Theatermacherin und bewege mich an der Schnittstelle von Kunst und politischer Bildung. Und wir zwei arbeiten beide unter anderem am Kleintheater Luzern, ich in der Vermittlung und vom Kleintheater Luzern aus wird der Podcast auch gehostet. Einmal im Monat reden wir mit interessanten Persönlichkeiten und erkunden mit ihnen neue Perspektiven in Bezug auf die Inklusion. Und darum sitzen wir heute auch nicht nur zu zweit am Tisch, sondern bei uns ist heute Frau Dr. Silvia Pohl-Mag, Professorin für Sonderpädagogik mit den Schwerpunkten Inklusion und Diversität an der Pädagogischen Hochschule Zürich.
Schön, bist du da.
Merci für die Einladung.
Ich glaube, wir starten gerade mit einer ganz grossen Frage in unserem heutigen Podcast. Und zwar, was bedeutet für dich Inklusion? Und was bedeutet für dich Inklusion und Bildung?
Ja, das ist tatsächlich eine der grössten Fragen. Der Inklusionsbegriff ist sehr ein unscharfer. Aber wir können uns darunter vorstellen, dass es so viel bedeutet wie Einschluss, Partizipation und Teilhabe. Der Inklusionsbegriff ist ganz stark systemtheoretisch orientiert und zielt eigentlich darauf ab, systematische Diskriminierung zu reduzieren. In Bezug auf Bildung bedeutet das quasi eine Erhöhung der Partizipation von allen Kindern an Bildung und die Reduktion von Ausschluss.
Und wie bist du zu dem gekommen? Also was ist dein Weg zu dem Thema?
Also mein Weg ist eigentlich der, dass ich als Primarlehrperson eigentlich bei meinem Berufseinstieg eine Klasse hatte mit 28 Kindern und ein Kind davon war hörbeeinträchtigt und das war in den 90er Jahren zu einer Zeit, wo inklusive Bildung, Sonderpädagogik in Ausbildungen eine marginale Rolle gespielt hat. Und damals hat es an der Schule, wo ich war, auch eine Kleinklasse gegeben. Aber irgendwie ist entschieden worden nach dem Kindergarten, dass der Bub ganz regulär soll in meiner Klasse integriert beschult werden. Und das bin ich dann auch angegangen. Und habe dann aber ganz schnell müssen merken, dass Lesen, Schreiben sich nicht so entwickelt wie bei den anderen Kindern. Und ich habe dann gemerkt, Silvia, du weißt eigentlich gar nichts. Kannst du das eigentlich verantworten, noch weiterhin Lehrperson zu sein? Und ich habe dann angefangen, Kontakt aufzunehmen mit Legasthenie-Therapeutinnen, mit einer Audiopädagogin. Ich habe dann nach einem Vierteljahr mit einer FM-Anlage unterrichtet. Wir haben überlegt, wo soll der Bub in dieser 28er Klasse sitzen, sodass er gut im Kontakt ist mit mir, dass sein besseres Ohr gegen mich gerichtet ist. Und Für mich war eigentlich immer klar, dass der Bub soll in dieser Klasse weiter auch integriert gefördert werden. Weil einer von seinen besten Freunden war eben auch mit ihm in der Klasse. Der hat den Kindergarten um ein Jahr verlängert, damit er können, mit ihm zusammen in die erste Klasse starten. Und der Bub hat so unglaublich viele Ressourcen gehabt, war sozial total gut integriert gewesen, und es hat sich gar nicht die Frage gestellt, ob er da dabei sein soll oder nicht. Er war einfach da gewesen. Aber mich hat das schon nachhaltig irgendwie geprägt, und zwar die Erfahrung, dass ich gemerkt habe, dass ich eigentlich viel zu wenig weiss. Und das hat mich dann eigentlich dazu gebracht, mir zu überlegen, wo kriege ich das Wissen. Und so habe ich entschieden, weiter zu studieren und habe dann im Nebenfach Sonderpädagogik gewählt. Und so, das ist eigentlich der Anfang von meinem Weg. Also ich bin eigentlich über die Integration zur Sonderpädagogik und inklusive Bildung gekommen.
Und das heisst, das war in den 90er Jahren, wo du gestartet hast. Und Jan, ihr habt ja im Vorgespräch schon zusammen über deine Schulzeit geredet. Vielleicht kannst du dich gerade anhängen, wenn du so auf deine Schulzeit zurückdenkst. Was kommt dir in Sinn oder was blickt gerade so auf?
Ja, bei mir muss man einfach noch sagen, dass ich vielleicht meiner Zeit ein bisschen voraus war. Also, das heisst, ich bin gerade 90 geboren und dann ist der integrative Schulansatz noch nicht die Idee, sondern es war eine Grundidee herum. Also, so. Und darum, weil ich noch als Geburtsgebrechen bin, hat man dann gesagt, dass ich dann noch Therapie und alles mache. Ich soll doch gescheiter in die Sonderschule gehen. Also, dort hat man noch nicht von integrativ geredet. Und dann habe ich einfach den Schulweg so beschritten, dass ich in zwei Sonderschulen war. Und natürlich kann man jetzt sagen, meine Sozialkompetenz war vielleicht ausgewogener, weil man mehr Zeit hatte, etwas im Schulkontext zu reflektieren. Aber ich würde jetzt sagen, ich bin ein sehr starker Verfechter, also setze mich sehr stark ein für den Integrativschulansatz, weil es gibt so viel mehr Hürden im Sonderbereich. Das aufzählen würde schon nur rein das einen Podcast füllen.
Mhm. Und aber ihr sagt jetzt gerade schon, du sagst eine Schule mit integrativem Charakter, dann Sonderschule und dann ist auch schon Schule für alle. Also für mich so, was gibt es für Settings oder wo steht die Schule in der Schweiz oder vielleicht auch in Luzern oder in Zürich, wo steht es gerade und was gibt es für, wie sieht das System momentan aus?
Mhm. Also die 90er Jahre sind tatsächlich sehr eine produktive Zeit gewesen. Also zum einen haben wir ja die Salamanca-Erklärung mit unterzeichnet in der Schweiz und mit der Special Needs Education ist eben auch verbunden worden, dass jetzt zum Beispiel der Bub mit dieser Hörbeeinträchtigung eigentlich ein Anrecht hat auf zusätzliche Unterstützung in dem Klassenunterricht. Bei mir war das anfangs 90er Jahre und noch wenig etabliert. Mhm. Bei dir, Jan, du warst so im Übergang. Also, ja. Wir haben quasi die institutionellen Strukturen noch nicht geschaffen gehabt. Und heute kann man sagen, heute haben wir quasi die Professionellen, die ich mir damals irgendwie haben müssen zusammensuchen, die sind heute an der Schule, oder? Und wir haben aber zugleich immer noch auch Sonderschulen. Wir haben aber wirklich eine Reduktion. Seit 20 Jahren haben wir quasi die Quote von extern beschulten Kindern, also im Sonderschulbereich, auf 3% reduziert. So, also ich glaube, das ist, da ist etwas passiert und trotzdem gibt es die Sonderschulen noch, die einfach sehr spezifische Kompetenzen haben, die offenbar nach wie vor auch nachgefragt sind, weil die Tragfähigkeit von der Regelschule auch ihre Grenzen hat. Mhm. Aber was tatsächlich offenbar passiert ist, dass durch die erhöhte Tragfähigkeit, durch die Multiprofessionalität, die wir jetzt an den Regelschulen haben, dass das auch dazu geführt hat, dass man externe Sonderschulungen hat reduzieren. Und Das heisst, wir haben integrative Schulen. Wir haben in den letzten 20 Jahren auch die gesetzlichen Grundlagen dafür geschaffen. Das tut mir etwas ganz Wichtiges. Mhm. Und jetzt schauen wir in Richtung von diesen inklusiven Schulen. Was heisst das eigentlich? Wie müssen wir Unterricht und Strukturen an den Schulen auch anpassen, dass die Tragfähigkeit noch besser gestärkt werden kann? Und vermutlich auch eine stärkere Durchlässigkeit zu Sonderschulen kann entwickelt werden. Weil es gibt Kinder, die sowohl ein paar Tage in der Woche in einer Sonderschule sind und dort Sachen lernen, die sie an der Regelschule nicht lernen können. Das kann zum Beispiel auch Gebärdensprache sein und gewisse Tage auch an der Regelschule sind. Und ich glaube, an dieser Durchlässigkeit werden wir in Zukunft vermehrt arbeiten. Mhm. Und es ist auch... Das ist auch der richtige Moment und die richtige Frage, weil mit dem inklusiven Gedanken ja die Frage verbunden ist, wie kann sich Schule eben den Bedürfnissen der Kinder und der Jugendlichen anpassen und nicht mehr wie damals, wo ich noch in der Schule bin, in den 70er Jahren, Kinder müssen sich der Schule anpassen.
Also ich bin 100% sicher, wenn ich 10 Jahre später in die Schule gegangen wäre ich wahrscheinlich jemand gewesen, wo man es versucht hat. Also wirklich die 90er-Schwelle, dort Anfangs 90 oder so, vielleicht Anfangs 2000, das war wirklich noch so der Hardcut gewesen. Und das habe ich nachher gesehen. Ich hatte ja dann noch viele Kollegen gehabt, die in der Primar in die Regelschule gegangen sind und nachher die Oberstufe ist nicht barrierefrei gewesen, physisch, und dann sind sie zurück in die Sonderschule gekommen. Und dort hat man dann schon auch gemerkt, dass dann, wenn jemand von der Regelschule in die Sonderschule kommt, dass das auch manchmal an Dynamiken gebrochen hat, weil die sind natürlich sehr stark gewesen und sind dann wie fast auch ein bisschen unterfordert gewesen. Und das, denke ich, würde jetzt natürlich ganz klar mit diesen Hilfsmitteln, die es jetzt gibt, viel besser aufgefangen werden. Oder man muss sich das so vorstellen. Ich habe wirklich noch mit Bleistift und dort ist der Computer auch erst so aufgekommen. Da hat es noch Computerstunde gegeben, wo man einfach eine Stunde etwas schreiben konnte. Aber der Computer per se hat sich natürlich in dieser Zeit als Tool für Barrierefreiheit, für Menschen mit Behinderung etabliert, oder? Und ich habe jetzt einfach auch schon gemerkt, als ich dann nachher aus der Berufsschule rausgekommen bin, sind die Diktiermöglichkeiten gekommen, die jetzt auch schon mehr für den integrativen Schulansatz, da kannst du mich gerne auch korrigieren, wenn es nicht stimmt, Silvia, zu Anwendung kommt. Also eben, es entwickelt sich immer mehr, dass Digitalisierung natürlich auch da einen enormen Push gibt. Wie siehst du Digitalisierung und Bildung?
Ja, also das würde ich sofort unterstützen. Also ich glaube, die Entwicklung von den assistiven Technologien, aber auch jetzt die Möglichkeit von der Spracherkennung, oder? Das schafft natürlich unglaubliche Barrierefreiheit, die Zugänglichkeit vom Internet, also der Zugang zum Wissen, oder? Das ist ein rechter Schub im Bereich von der Barrierefreiheit. Und das sind wir auch im Moment dran, zum Aufgreifen, zum die Idee von diesen universellen Designs, oder? Nicht nur in der Architektur und Infrastruktur umzusetzen, sondern eben auch zunehmend in der Bildung. Also das Universal Design for Learning, das fängt jetzt an zu greifen. Und ich muss sagen, da ist die Digitalisierung gibt nochmal einen zusätzlichen Push auch, oder? Dass man die Barrierefreiheit eben, häufig kann man das im analogen Bereich begrenzt umsetzen, aber im Bereich von der Digitalität ist das einfach viel flexibler, auch anpassbar auf ganz individuelle Bedürfnisse, wenn wir jetzt an Lernende mit einer Sehbeeinträchtigung denken, oder? Ja.
Aber ist es denn so, also ich kann nur jetzt so vom Theater oder von unserem Programm ausdenken, dass wir dort so an Grenzen kommen bei dieser Barrierefreiheit oder immer wieder so über Stolpersteine stolpern, weil wir wie so merken, wir denken wie eine Beeinträchtigung irgendwie mit und in dem merken wir dann, tun wir einen anderen wieder einen Stolperstein in den Weg legen. Also ist das bei den Lehrmitteln auch ein bisschen so, dass wir wie nicht allen gleichzeitig gerecht werden kann? Oder wie geht man dort den Weg? Weil der Jan hat zum Beispiel das letzte Mal einfach so gesagt, im öffentlichen Raum hilft ihm zum Beispiel der Gehsteig, oder? Das Trottwort, die Schwelle, nein, die stört dich natürlich. Und jemand, der aber eine Sehbeeinträchtigung hat, ist das eine Leitlinie, die einem hilft. Und dass das auch bei uns im Theater so ist, wir gehen auf die einen irgendwie eine Barriere abbauen und für die anderen bauen wir durch das aber wieder eine auf. Mhm. Und wie ist das bei den Lehrmitteln? Gibt es dort irgendwie auch so einen, oder welchen Weg geht ihr dort, dass ihr irgendwie wie eben eine Schule für alle könnt ermöglichen?
Ja, also ich bin ja keine Lehrmittelexpertin, aber ein Punkt, der sich als tatsächlich sehr relevant erweist, ist die Zugänglichkeit. Mhm. Oder dass Bildung und Lerninhalt zugänglich werden. Und für das brauchen wir tatsächlich auch sehr heterogene Teams, die sich mit diesen Fragen beschäftigen. Weil, du sagst es richtig, als Menschen, die bestimmte Beeinträchtigungen nicht haben, man kann sich eben diese Barrieren gar nicht vorstellen. Und von daher, glaube ich, kann das nur funktionieren, wenn man in sehr heterogenen Teams mit Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen die Themen angeht und diskutiert. Mhm. Und die Accessibility, das ist wirklich so ein Kernelement oder ein Prinzip auch von diesen universellen Designs. Und Zugänglichkeitsdenken vor dem Hintergrund von ganz unterschiedlichen Bedürfnissen, das, glaube ich, ist die zentrale Frage, die man sich muss stellen und diskutieren und dann nach Lösungen suchen.
Und also, wenn ihr vorher von dieser Durchlässigkeit geredet habt, von auch diesen verschiedenen Systemen, die es gibt, ich weiss, dass du im Vorgespräch gesagt hast, dass es wie Schulen gibt, die vielleicht einen integrativen Charakter haben, aber die Sonderschule oder eine Sonderschule auch in diesem Gebäude angesiedelt ist. Ist das ein Wunschdenken oder ist das schon so, dass es wie Schulen gibt, wo verschiedene Sachen abdeckt?
Also das wäre meine Wunschvorstellung. Ich weiß nicht, Silvia, ob es so ein System gibt, aber ich denke, so muss ich es entwickeln, habe ich das Gefühl. Weil sonst steht man immer vor der Frage, entweder oder. Mhm. Und das entweder oder kann natürlich beim Kind Druck auslösen oder auch bei den Eltern Druck auslösen. Sich müssen zu entscheiden, mache ich jetzt Regelbeschulung oder gehe ich den Sonderweg. Es hat beides meines Erachtens für und wider. Und darum wäre es cool, wir würden das wie Synergien nutzen aus beiden Aspekten. Aber das ist für mich eine Wunschvorstellung, die ziemlich drückt. Für mich.
Mhm. Also ich glaube, der wichtigste Punkt ist natürlich die räumliche Nähe. Mhm. Also wenn wir davon ausgehen, Sonderschulen haben eine sehr spezifische Kompetenz, dann ist natürlich die Frage, wo ist die Kompetenz? Ist das ein Gebäude, das irgendwo fernab auf einem Hügel steht, einfach um so ein bisschen auch...
Meine Sonderschule ist so gewesen.
Genau, oder ist das eine Schule, eine heilpädagogische Schule, wo eigentlich auf einem Campus von einer Regelschule ist, oder? Und das ermöglicht natürlich ganz andere Formen von Zusammenarbeit. Und wenn man, also einem Lernen Raum geben, heisst eben Raum mitzudenken, wenn wir über Lernen diskutieren. Und da kommt auch die Architektur dazu. Also wie muss man sich räumlich näher sein, damit Kooperation, Durchlässigkeit und auch Kontakt zwischen Kinder, Jugendlichen mit und ohne Beeinträchtigung einfach normal wird. Und das bedeutet schon, dass wir Bildung in Zukunft an einem Ort denken und für das auch Campus bauen. Dass auch ein Know-how-Transfer stattfindet, und zwar von den Professionellen zu den Kindern. Meistens haben ja Eltern vielleicht ein Kind mit Beeinträchtigung, aber drei andere, die keine Beeinträchtigung haben. Wieso sollen die nicht an die gleiche Schule gehen? Also ich glaube, man muss einfach vom Lernen her denken und dann die Gebäude drum bauen. Und wenn wir jetzt auch für inklusiv denken, dann glaube ich, dann müssen wir Räume bauen, wo Raum geben für alle, für das Lernen für alle. Und dann haben wir auch eine Bildung für alle. Und solange man so schön separiert ist, irgendwo ist einfach die Durchlässigkeit auch erschwert. Mhm. Aber das bedingt natürlich auch, und ich glaube, das ist noch ein, neben dem Raum sind die Schutzressourcen auch etwas ganz Zentrales, weil die Ressourcen bestimmen ganz stark, was möglich ist. Und so lange man Ressourcen an ein Kind koppelt und einen besonderen Bildungsbedarf, ist das sehr weit weg von der Idee von einer Architektur, die ein Lernen für alle unterstützen soll. Das heisst, wir müssen tatsächlich auch von dem Ressourcenmodell her, von dieser Idee her denken. Und das bedingt eben, dass man Ressourcen nicht nur an Kinder koppelt, sondern dass Schulen quasi einen Ressourcenpool kriegen und mit diesen Ressourcen entsprechend den Möglichkeiten nachher schauen, dass alle Kinder vor Ort die bestmögliche Bildung kriegen und dass sich vielleicht das Personal in diesen Bereich weiterqualifiziert, wo man für die Heterogenität von der Klientel auch Professionalität braucht.
Mhm. Also sozusagen, also eben, weil ich höre dann gerade so Lehrpersonen aus meinem Umfeld, die sagen, hey, es ist sowieso schon mega viel, ich habe extrem viele verhaltensauffällige Kinder in meiner Klasse und meine Kollegin hat ein Burnout und jetzt kommt noch die Inklusion dazu. Also das ist wie so, eigentlich in dem Fall wie so ein bisschen falsch umgedacht, wenn ich euch richtig verstehe, dass das wie so ist. Eigentlich muss man wie es anders auffädeln, sozusagen.
Ja, genau, man müsste das die Idee von diesen verschiedenen Projekten und irgendwo ist das die inklusive Bildung so in den 90er Jahren am Schluss noch so wie oben drauf gekommen. Aber wenn wir ehrlich sind, ist das die Grundlage von jeder Schule. Oder? Und wir haben in der Schweiz haben wir eine sogenannte No-Choice-Policy. Das heisst, jede Regelschule ist eine integrative oder inklusive Schule. Das heisst, das ist wie die Grundlage. Und ich meinte, wir haben jetzt die Grundlagen geschaffen und wir müssen es vielleicht jetzt einfach im Kopf, die Pyramide, müssen wir jetzt auf die Füße stellen und sagen, das, was wir so als kleine Spitze oben drauf gesehen haben, das müssen wir eigentlich zur Grundlage machen. Und so langsam merke ich, wächst das Verständnis an Schulen, in Schulgemeinden, sie verstehen auch, aha, es geht nicht darum, dass die Regellehrperson mit der schulischen Heilpädagogin zusammen Inklusion kann umsetzen kann. Das ist eine Aufgabe von einer Schule, von einer Schulgemeinde, und zwar auch bildungsstufenübergreifend, vom Kindergarten bis zum Abschluss von der Sekundarstufe 1 in Übergang nachher auch in die Berufsbildung. Das kann man nicht an Personen delegieren, sondern das ist eine institutionelle Frage. Und an dem Punkt sind wir jetzt. Und von daher bin ich zuversichtlich, dass auch die Belastungen, die jetzt eben ganz stark personorientiert sind, also ich habe in meiner Forschung ganz viele schulische Heilpädagoginnen angetroffen, die quasi sich gesehen haben als inkorporierte Umsetzerinnen von integrativer Bildung und Förderung. Und ich habe gemerkt, das kann nicht an einer Person andocken, sondern das ist Aufgabe von einem System, von der Schule als Institution und natürlich auch vom Bildungssystem insgesamt. Und da dazu trägt jetzt, ich finde schon, die UNBRK noch mal bei zu dem Bewusstsein, es geht um ein inklusives Bildungssystem. Das heisst, alle Ebenen von der Bildungspolitik bis auf die Ebene, ich sage jetzt von der Klasse, dem Unterricht, der Lehrperson in Kooperation mit weiteren Fachpersonen, das ist das System, das es braucht für die Umsetzung von integrativer Förderung
und Inklusion. Ja, man merkt auch, und das ist jetzt sehr subjektiv, aber durch die inklusive Bildung, wenn ich jetzt so schaue, was da auch für neue Aktivistinnen kommen, die ein ganz anderes Selbstbewusstsein, weil sie integrativ geschult worden sind, dass auf den Arbeitsmarkt und auch allgemein auf Selbstwertgefühl von Menschen mit Behinderung einen positiven Aspekt hat. Und du hast immer von dem Leistungsdruck auch erzählt. Man hat ja immer das Gefühl, in der Sonderschule gibt es keinen Leistungsdruck. Also eben, ich habe es schon angetönt, ich habe gleich Sachen machen, wo man jetzt weiss, dass es eigentlich Behinderungs atypisch sind, und vor allem nachher in der Berufsschule, wenn es dann um den IV-Grad geht und das zu errechnen, habe ich auch müssen eine gewisse Leistungsdruckdichte erfüllen, um überhaupt Arbeit zu generieren im geschlossenen System. Also so leistungsbefreit ist dann der Sonderweg auch nicht. Das muss man schon auch sagen. Und was ich dann auch immer wieder höre, ist, wenn man es diskutiert, Sonderweg, integrativer Weg, kommt immer das Mobbing zum Thema, dass ja das Kind mit Behinderung im Regelkontext ein Potenzial hat für Mobbing. Und dann denke ich, Mobbing ist ein gesellschaftliches Thema und dort muss auch die Sicht von Menschen mit Behinderung drin sein und auch in der Sonderschule ist gemobbt worden. Also es ist einfach ein separativer Ort, aber Kinder mit Behinderung können genauso gegenseitig mobben wie Kinder auf dem Schulhof. Also muss man das gesellschaftlich anschauen. Und ich habe einfach, was man halt auch muss sehen, wenn man natürlich den Sonderweg geht, weitergeht, zwei Systeme parallel aufziehen, wie ich glaube, schon auch schwierig. Und das merkt man jetzt. Darum müssen wir schon langsam schauen, vielleicht eben, wie wir schaden, dann Synergien aufzuziehen und nicht das eine und das andere auszuspielen. Mhm. Aber dann muss man halt auch wieder schauen, was machen wir mit den Ressourcen aus der Sonderschule, oder?
Mhm. Du hast ja eben vorher auch gesagt, dass du das Gefühl hast, Kinder oder Jugendliche oder jetzt auch Erwachsene, die in einem integrativen Schulsystem irgendwie haben dürfen, ja, aufwachsen, haben ein anderes Selbstverständnis. Ja. Und ist das nicht auch eben durch die UNBRK, dass ich so das Gefühl habe, es ist ja jetzt nicht einfach ein nice to have, die Inklusion, sondern es ist, wir darf fordern. Also wir haben ja wie Grundlage dafür, dass wir das fordern. Und merkt man dort in der Gesellschaft, also beziehungsweise vielleicht merkt man es in den Communities, aber merkt man das auch in der Gesellschaft, dass es irgendwie jetzt dort einen Shift gegeben hat oder einen Wechsel, dass man traut hat zu sagen, hey, wir haben die Grundlagen, die rechtlichen Grundlagen gibt es und ihr müsst jetzt auch liefern, also Gesellschaft, die ganze Gesellschaft muss jetzt irgendwie hinstehen und auch liefern. Gibt es dort Dinge, so Forderung oder Veränderung oder spürt man dort etwas?
Ja, also die UNBRK hat dem Thema inklusive Bildung tatsächlich einen unglaublichen Schub gegeben, und zwar auch nochmal vom Begriff her. Obwohl der Begriff inklusiv schon in der Salamanca-Erklärung drin war, in den 90er Jahren, hat man das damals mit integrativ übersetzt, oder? Darum führt das immer wieder auch zu Irritation und zu Fragen, ist jetzt das etwas anderes? Nein, das ist eine Frage von der Übersetzung damals, aber natürlich hat sich daraus eine institutionelle Praxis entwickelt, dass man gesagt hat, okay, wir tun jetzt Kinder mit besonderem Bildungsbedarf in Schulen integrieren. Obwohl man eigentlich dafür einfach gesorgt hat, dass Kinder mit besonderem Bildungsbedarf können weiterhin an Schulen bleiben. Es hat ja nicht quasi eine Integration aus der Sonderschule in die Regelschule stattgefunden, sondern man hat den Verbleib wie gesichert. Und ich glaube, das ist noch irgendwie ein wichtiger Punkt, oder, wo die UNBRK tatsächlich ansetzt. Und jetzt zum Individualrecht. Die Schweiz hat das Zusatzprotokoll ja nicht ratifiziert, oder, was unsere umliegenden Länder gemacht haben. Das heisst, in der Schweiz ist Inklusion kein Individualrecht. Aber Inklusion Handicap weist immer wieder darauf hin, dass man mit dem Behindertengleichstellungsgesetz, mit dem Diskriminierungsverbot in der Bundesverfassung und der UNBRK eigentlich genug auch rechtliche Mittel in der Hand hat, um auf eine Inklusion hinzudrängen. Und trotzdem brauchst du natürlich Bereitschaft vor Ort. Und vielleicht auf das zurückzukommen, was ich vorher gesagt habe, Inklusion ist etwas, was auf der Ebene der Schule ansetzt. Und das bedingt natürlich auch, dass Schulleitungen oder auch im Bereich von inklusiver Bildung auch geschult sind, dass sie zum einen die rechtlichen Grundlagen kennen, aber eben auch die Tools und die Mittel, um die Schulen tragfähig zu machen. Und auch im Kollegium natürlich den Diskurs darüber anzuregen, dass nicht nur ein nationaler, kantonaler Trend auf Ebene der Gemeinde ist, sondern es ist eine internationale Bewegung und es gibt tatsächlich so etwas wie ein Menschenrecht auf Bildung für alle.
Und Jetzt habe ich kurz überlegt, vielleicht auch für unsere Zuhörerin UNBRK, könnt ihr ganz kurz etwas dazu sagen, dass man wie auch weiss, von was reden wir überhaupt? Also was ist die Abkürzung und für was steht die?
Die UNBRK ist die Behindertenrechtskonvention von der UNO, die die Schweiz 2014 unterschrieben und auch ratifiziert hat. Und die ist schon 10 Jahre und du kannst mich gerne korrigieren, wenn mir etwas vergessen geht. Das ist einfach das Recht von Menschen mit Behinderungen und einfach auch das Thema Inklusion. Und hat dort so richtig Fahrt aufgenommen, dass das ein bisschen unser Begriff geworden ist, wo wir uns auch können darunter verständigen können. Und dort wird einfach jeder Lebensbereich aus Sicht auch von Menschen mit Behinderungen angeschaut und auch gesagt, wie man es machen könnte. Aber eben mit dem Zusatzprotokoll nicht unterschrieben, ist natürlich, obwohl man das Papier unterschrieben hat und ratifiziert hat, kann man es nicht einklagen. Also die Schweiz hat das wie raus, also hat es einfach nicht unterschrieben, wo andere Länder natürlich haben. Und dann kann man natürlich noch mehr Druck aufbauen. Aber durch das hat man jetzt auch können, wirklich die ganze politische Landschaft wie darauf pochen, gleich zu sagen, wir haben das unterschrieben, wir haben uns committed als Land, wir müssen jetzt gleich etwas machen. Und das hat uns wie so etwas gegeben, ein Material, um können dem auch Form zu geben. Mhm. Habe ich etwas vergessen?
Nein, ja, ich finde, du hast es super gesagt. Also das ist eigentlich die Behindertenrechtskonvention und die Ratifizierung ist eigentlich Anlass für die Schweiz, Rechenschaft darüber abzulegen, was wir unternehmen, um quasi die Barrierefreiheit, die Partizipation von Menschen mit Beeinträchtigung in der Gesellschaft, nicht nur in Bildung, sondern auch in Arbeit insgesamt in der Gesellschaft zu gewährleisten. Und dann gibt's immer auch eine Antwort. Also, das wird bewertet, was die Nationen einreichen. Und man wird immer wieder darauf hingewiesen, was aus Sicht von dem Menschenrecht eben schon gewährleistet ist und was auch als nächstes anzugehen ist. Und auf die Ratifizierung von dem Zusatzprotokoll ist natürlich hingewiesen worden. Also, man möchte natürlich auch den einzelnen Menschen mehr rechtliche Mittel an die Hand geben.
Aber das bedeutet eigentlich, also wenn wir das nicht unterschrieben haben, das Zusatzprotokoll, also die Schweiz, dass ich als Einzelperson nicht kann mein Recht einklagen kann. Und was habe ich denn für rechtliche Grundlagen? Also habe ich rechtliche Grundlagen?
Einklagen darfst du schon, aber es muss nicht geändert werden. Du kannst darauf aufmerksam machen und du bekommst auch etwas über, ja, einen Geldbetrag, aber es muss nicht geändert werden.
Okay.
Und das ist dann eben die Krux, wo vor allem wir Aktivisten immer wieder sagen, wir sollen das, und das tut auch immer dezidiert unser Mitglied, der in dem Ausschuss von diesen Ländern, der Markus Schäfer, unser Mitglied in dem Ausschuss, auch immer wieder der Schweiz sanft darauf hinweisen. Und es gibt da verschiedene Überlegungen, das jetzt gleich zu unterschreiben, aber wie alles in der Schweiz braucht das seine Zeit. Aber ich sehe schon positiv, dass irgendwann das Zusatzprotokoll auf einem Weg gleich unterschrieben wird, weil der Druck immer grösser wird. Und was halt du noch mehr kann uns auch gegeben, das habe ich vorher schon angetönt, aber jetzt fällt mir ein besseres Wort ein, es hat uns eine Sprache gegeben, uns dezidiert ausdrücken und auch auf einer Grundlage können uns abstützen mit den Forderungen. Also uns hat es wie so eine Leitplanke gegeben, um dezidierter können fordern, weil man ein Buch hat mit Forderungen drin.
Ja, und du in BRK weist schon nochmal eben darauf ein, auf die Gruppe von Menschen, die systematisch ausgrenzt wird, nach wie vor. Und das, glaube ich, das war ein wichtiger Akt gewesen. Mhm.
Danke vielmals für die Ausführungen.
Ja, ich führe immer gerne aus.
Dann kommen wir vielleicht gerade zum nächsten Punkt, den du kannst ausführen, Jan. Und zwar würden wir vielleicht jetzt tatsächlich schon zu unserer Rubrik Fettnapfrage kommen. Mhm. Die letzte Folge gehört haben, wissen, um was es dort geht. Vielleicht haben wir auch neue Zuhörerinnen und Zuhörer. Darum vielleicht, Jan, magst du kurz sagen, was heisst Fettnapf-Frage und wieso machen wir das?
Also, die Fettnapf-Rubrik ist so daraus herausgekommen, dass man in einem Kleintheater-Team so gemerkt hat, dass man gewisse Sachen wie nicht traut, fragen Menschen mit Behinderung. Und ich sage immer, aber da rede ich nur für mich selber. Also ich weiss auch, dass gewisse nicht so ein Redebedürfnis haben wie ich, dass man, sage ich immer, Reden hilft und Fragen hilft. Und ich gebe auch immer gerne Antwort, wenn ich einfach kann vorschieben, dass auch Nein eine Antwort ist. Aber ich beantworte eigentlich alles. Ich probiere das mal, ein bisschen mich zu kürzen zu halten. Aber ich weiss nicht, was jetzt Valeria aus dem Hut zaubern für eine Frage. Ich bin ganz gespannt wie ein Pfeilbogen.
Ja, aber vielleicht bevor wir die Frage jetzt, bevor ich die ziehe, nein, möchte noch ganz kurz uns bei unseren Zuhörerinnen bedanken, weil wir haben wirklich einige Fragen schon zugeschickt bekommen. Das ist schön. Wir haben gar nicht mit so viel positiver Resonanz schon gerechnet. Und ich habe auch tatsächlich eine Frage von unseren Zuhörerinnen schon rausgezogen. Genau. Ja, aber bevor wir jetzt die Frage stellen, du hast es zwar schon angekündigt, aber gleich die einen oder anderen können vielleicht die Fragen auch zu happig finden oder vielleicht fühlen sie sich auch triggert davon, weil sie einfach selber betroffen sind und immer schon mit so Fragen konfrontiert sind. Darum könnt ihr auch einfach 5 Minuten vorspulen, ab jetzt, und dann hören wir die Frage nicht und auch die Ausführungen nicht. Also Jan, ich ziehe jetzt eine Frage. Dass ich auf Hochdeutsch stelle. Also, hast du die Behinderung auch schon als Ausrede benutzt, weil du keinen Bock auf etwas hattest?
Ja, habe ich. Aber jetzt fällt das natürlich schwerer, weil man natürlich weiss, dass ich vielleicht nicht so behinderungsabhängig meinen Alltag bestreite. Also, früher in meiner Sturm- und Drangzeit, wo ich viel pendelt bin, habe ich halt dann manchmal schon auch vergessen zu lösen, das Billett. Und nachher, wenn dann die Kondukteurin gekommen ist, habe ich mich dann halt vielleicht ein bisschen im Stereotyp Behinderung mehr zugeneigt als jetzt. Und dann hat natürlich die Kondukteurin sich auch triggere Gefühl für den Stereotyp und hat mich dann vielleicht das ein oder andere Mal ohne Billett fahren lassen. Also, aber seit meiner medialen Aufmerksamkeit kann ich natürlich den Behindertenbonus, den es in der Community gleich auch gibt, nicht mehr so aktiv benutzen, wie ich ihn früher benutzt habe. Also, um die Frage kurz abzukürzen. Ja, ich habe meine Behinderung auch schon instrumentalisiert.
Danke vielmals für die ehrliche Antwort. Und wir hoffen auch eben, dass die ein oder andere Frage vielleicht Leute sensibilisiert. Und wie gesagt, wenn ihr jetzt zulässt und euch auch gerade so eine Frage aufploppt, wie jetzt gerade die, dann zögert nicht, uns die zu stellen. Und vielleicht ziehen wir die dann bei der nächsten Folge aus unserem Töpfchen. Aber jetzt nochmal zurück zu unserer Gästin, die uns mit uns hier am Tisch hockt, Frau Silvia Pohlmag. Wenn wir jetzt vorne schauen, die Bildung der Zukunft, was ist so deine Vision? Wo gehen wir hin mit unserer Bildung oder auch mit unserer inklusiven Bildung?
Ich glaube, Selektivität ist etwas, wo wir in den nächsten 5 bis 10 Jahren mehr in den Blick nehmen werden. Wenn wir Kinder zuweisen müssen, dann spielen immer Normen eine wichtige Rolle, oder? Und je mehr so Moment vom Übergang wir in einem Bildungssystem drin haben, je mehr wir Kinder müssen unterschiedliche Niveaus, Bildungsniveaus zuweisen, desto selektiver ist das System und auch desto mehr Ungerechtigkeit gibt es in einem System, weil man muss normieren, oder? Und das funktioniert bei uns ganz stark über Leistung, obwohl man weiss, dass ja die Leistung von einem Kind nicht zu 100% seine wahre Leistung abbildet, sondern etwa zu einem Drittel ist die Leistung der Lehrperson, zu einem Drittel die Leistung vom Elternhaus und zu einem Drittel vielleicht die Leistung vom Kind. Und solange wir fähigkeitsbezogen, das heisst ability-bezogen, selektionieren müssen, sind so Übergänge immer Moment von der Ungerechtigkeit. Das heisst, wir müssen quasi eine Hierarchie bilden zwischen den besten Lernenden und den schwächsten Lernenden und den entsprechend zuweisen. Und über das werden wir müssen nachdenken, weil das ist ein Verfahren, wo weniger jetzt Potenzial- und ressourcenorientiert ist, sondern wir wissen, dass der Übergang auch in die Sekundarstufe A1 für viele Jugendliche sehr kränkend ist, weil sie über die Zuweisung zu einem Niveau eigentlich ein Feedback kriegen, du gehörst zu den Besten oder du gehörst zu den Schwächsten oder du gehörst gar nicht dazu, du kommst in eine Sonderschule. Das heisst, meine Vision ist, dass Kinder eigentlich über eine längere Zeit zusammen können in die Schule gehen können und dass die Selektivität oder Zuweisung dann zu einem Gymnasium, zu einer Berufsausbildung, zu einem späteren Zeitpunkt stattfindet, sodass mehr Zeit bleibt, um das Potenzial zu entwickeln von diesen Kindern und Jugendlichen. Und wir haben ja jetzt einen Lehrplan 21, der neben diesen ganzen Gesetzgebungen eigentlich ein super Tool und Instrument ist, Kompetenzorientierung auch zyklusüberlappend zu denken. Das heisst, Kinder, die schneller sind, die können auch schneller vorwärts gehen und Kinder, die länger brauchen an einem Ort, können sich auch mehr Zeit nehmen. Weil am Ende des Tages ist jede Form von Selektivität an einen bestimmten Zeitpunkt gebunden. Und es gibt eben Kinder, die sind parat. Es gibt Kinder, die sind noch nicht parat. Und es gibt Kinder, die wären schon lange parat gewesen. Das heisst, wir haben eine absolute Ungleichzeitigkeit und müssen doch eben selektionieren. Und ich finde, je später wir das machen, desto besser wird es uns auch als Schule, als Bildungssystem, als Gesellschaft gelingen, wirklich das Potenzial von jeder einzelnen Person zu nutzen.
Danke für einmal.
Ja, und ich habe einfach noch die Hoffnung, wenn man in die Zukunft schaut, natürlich ist meine Bildung auch wichtig, aber das hat noch ganz einen anderen Aspekt. Desto mehr, dass man miteinander einen Weg macht, ist auch die Sensibilisierung für das Thema und ist auch Normalisierung, dass Behinderung in unsere diverse Gesellschaft hineingehört, fährt schon eben in der Schule an. Weil ich habe einen guten, sehr guten Kollegen, der integrativ geschult worden ist. Und dort merke ich, wenn ich mit diesen Schulgespendeln zu tun habe, dort bin ich nicht ein bisschen überspitzt Alien, sondern ich bin einfach der, der mit dem Beat unterwegs ist. Und sie haben wie keine Angst mehr, sondern sie fängt auf einem ganz anderen Niveau an. Und dort denke ich, kann Bildung und vor allem auch der Schulraum Möglichkeiten schaffen, dass dann plötzlich in 20 Jahren es nicht mehr so ein Novum ist, wenn jetzt ein Mensch mit Behinderung immer am Bahnhof steht, sondern es ist dann einfach so. Und dort sehe ich eben auch den grossen, grossen Mehrwert von einer gemeinsamen Bildung.
Mhm. Ja, das möchte ich wie unterschreiben. Also der Raoul Krauthausen sagt ja ganz schön, wir können eigentlich die Diversität von einer Gesellschaft nur wahrnehmen, wenn man eben die Leute um sich herum hat. Und ich glaube, das ist eines der grössten Anliegen oder auch von der Inklusion, von der inklusiven Bildung. Man kann die Gemeinschaft und das Zusammenleben eben nur lernen, wenn man es erlebt und wenn man es zusammen gestaltet.
Ja, danke euch zwei vielmals. Ich glaube, wir sind jetzt schon wieder am Ende von unserer Folge angekommen. Außer ihr habt noch etwas, was ihr unbedingt gerne mit uns teilen
wollt. Also ich würde mich bei euch beiden sehr herzlich bedanken. Es war ein schöner, interessanter Podcast gewesen. Danke dir, Silvia, fürs Kommen und auch weiterhin so einen Tatendrang in deinem Feld zum Weiterforschen. Und das kommt gut.
Herzlichen Dank, es war schön mit euch zwei. Merci für die Einladung.
Ja, danke vielmals. Jetzt machen wir noch einen ganz kleinen Ausblick machen auf die kommenden Monate. Nächsten Monat geht es nämlich auf Deutschland. Bei uns auf Besuch ist die Autorin und Aktivistin Laura Gehlhardt. Sie schreibt über das Leben im Rollstuhl und setzt sich seit Jahren für mehr Inklusion ein.
Und dann, auch noch im März, steht wirklich schon etwas ganz Grosses an, Jan. Magst du zwei, drei Worte dazu sagen?
Seitenblicke live mit Live-Publikum. Also dort werde ich dann auch Fragen hoffentlich aus dem Publikum kommen, wo wir dann mit dem Philosoph, Reichsprecher über Inklusion und Philosophie dann philosophieren. Wo fängt Inklusion an? Wo hört sie auf? Und weitere Fragen werden wir bei uns am 27. März, ab am Abend um 7 Uhr, eine Stunde lang philosophisch aufarbeiten. Ich freue mich auf beide Podcasts sehr und freue mich auf jedes Feedback, das kommt.
Genau, und für den Live-Podcast könnt ihr Tickets reservieren auf der Webseite vom Kleintheater. Wir freuen uns auf ganz viel Publikum. Und wir freuen uns, wenn ihr noch anderen Leuten von unserem Podcast erzählt und nächsten Monat wieder einschaltet.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
Ciao, ciao.